Guten Morgen miteinander. Es freut mich, euch wieder mal von da vorne zu sehen. Es war jetzt doch gerade schon ein Moment bei uns. Und ich wollte einfach jetzt gerade den Anfang mal nutzen, um einfach ganz herzlich Danke zu sagen für alle eure liebe Worte, für alle eure Geschenke, für den Essensdienst, den wir haben dürfen geniessen, wo der Gabriel auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, fast bis Ende Januar fast an. Also ein ganz, ganz grosses Dankeschön. Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut. Wir schlafen auch 8 Stunden. Also wenn man so alle Nächte zusammenzählt, seit 8. Januar, haben wir, glaube ich, etwa 8 Stunden. So. Nein, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Ja, vor 5 Wochen hat das neue Jahr angefangen. Kaum zu glauben, dass es schon Februar ist. 5. Februar. Und in diesem ersten Gottesdienst, ich war ja nicht da gewesen, aber da ist mir gesagt worden, dass jahreslos gezogen worden sind und unter anderem eben auch jahreslos für die Gemeinde. Ich glaube, der Dani, hast du gezogen gehabt? Weißt du das noch auswendig?
Nein.
Das wäre es jetzt gewesen. Nein, das war eine fiese Frage. Ich habe ihn mitgebracht. Die Jahreslosung, die gezogen worden ist für die Gemeinde, und die ich wie gefunden habe, das wäre doch jetzt auch ein schöner Auftakt, zumindest jetzt für mich als erste Predigt im Jahr, um uns damit reinzunehmen. In den Vers, beziehungsweise dann auch die Passage, die steht, im Psalm 103, Vers 12. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Für die, die sich jetzt gefragt haben, was macht eigentlich der Globus da vorne? Also die ganz fit sind im Denken, Westen, Osten, es könnte etwas mit dem Globus zu tun haben, wir kommen noch drauf, versprochen. So ein Vers, der steht ja nicht im Vakuum, sondern der hat einen Kontext. Und darum finde ich es immer wichtig, nicht nur einen Vers rauszupicken, sondern den einzubetten. Ja, wo steht der drin? In welchem Kontext ist der gesagt worden und niedergeschrieben worden? Und darum, wenn wir da noch ein paar Vers dazu nehmen, wir lesen zusammen aus Psalm 103, Vers 6 bis 14. Vers 103, Vers 6 bis 14. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt, und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Letzte Woche war ja Simeon Bürki da, einer der Pastoren der FEG Basel. Und er hat uns mit reingenommen in einen Bericht im Alten Testament, nämlich in den Bericht von der nicht immer einfachen Beziehung vom König David und dem Michal. Übrigens, als ich mit Simeon telefoniert habe, und er gesagt hat, du schau, ich könnte dir die und die Predigt anbieten. Er hat gesagt, ja, die wäre gut, was hast du noch? Ja, wäre auch gut. Und dann hat gesagt, ja, du, wir haben noch eine Beziehung zwischen David und Michal. Oh, das gehört mir nicht alltag, komm, bring doch das. Und ich habe gefunden, ich habe es richtig genossen. Weil die Bibel beschönigt nicht, was da gelaufen ist zwischen diesen beiden. Oder ganz allgemein beschönigt die Bibel nicht. Obwohl der König David ja noch einer der besten der israelitischen König war, im Vergleich zu den anderen, hat er auch an vielen Orten versagt. Was er bekannt ist, ist, dass er Ehebruch begangen hat mit der Bathseba, der Frau von Uriah, das war ein treuer Soldat von ihm. Und nicht nur das, Er hat ihn ja bekanntermaßen der Uriah hat es so arrangiert, dass er mit Sicherheit im Krieg umkommt. Und es ist tatsächlich so passiert. Der Uriah ist gestorben im Krieg und der David hat Bathsheba für sich haben. Aber was ist denn auch grundsätzlich mit seiner Familie los gewesen? Ich weiß nicht, wer das weiss, dass am David sein Sohn, der Amnon, der hat seine eigene Halbschwester vergewaltigt, Tamar. Und der David hat nichts dagegen unternommen, weil er ihn einfach so fest gern hatte als Erstgeborener. Okay. Und sein anderer Sohn, der Absalom, der rebelliert, der muss vor ihm flüchten. Viel von diesen Psalmen, wo der David am Ringen ist, ist, weil er auf der Flucht ist von seinem eigenen Sohn. Und nochmal eine andere Stelle hat der David das Volk zählen lassen. Warum? Das war so etwa der erste Schritt, den man gemacht hat, wenn man wieder ein neues Heer aufstellen wollte, Soldaten einbeziehen oder halt, man denkt an die Weihnachtsgeschichte, auch Steuern einziehen. Aber Gott hat das in seinem Gesetz strikt geregelt, wenn und wenn man nicht darf, so eine Volkszählung machen, weil für Gott war klar, und auch für die Könige hätte es klar sein müssen, der regiert, ist Gott und er bestimmt, wenn es dran ist und nicht der König. Und er hat es gleich gemacht, hat es kurz darauf aber gerade bereut und als Strafe ist eine Seuche über das Land gezogen, wo 70'000 Menschen ihr Leben gekostet hat. Und doch heisst es, der König David, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Trotz all dem, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl er größtenteils ein guter und ein gescheiter König war, hat er nicht wenig Schattenseiten gehabt. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, wer den Psalm 103 geschrieben hat. Auch der David. Und was begegnet uns da in dem Psalm 103? Ich könnte auch gerne mal ganz lesen. Das ist übrigens der, der ganz bekannt anfängt. Mit Preise den Herrn meine Seele, ja alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Was begegnet uns da? Es begegnet uns ein Blumenstrauß an Dank, an Lobpreis, an Freude für die Gnade und Barmherzigkeit, die Gott walten lässt, für seine Vergebung, für seine Eigenschaften. Gott hätte so viele Möglichkeiten gehabt, um dem David den Stecker zu ziehen in der Königsherrschaft, so wie er es dann auch später bei vielen anderen Königen gemacht hat. Aber er hat es nicht gemacht, weil er ein gnädiger Gott ist und der David letztendlich immer wieder Buße hat und zu Gott umgekehrt ist. Ein Blick in die Vergangenheit müssen wir machen, wenn wir den Psalm lesen. Nämlich zum Auszug vom Volk Israel aus Ägypten. Der verratet nämlich schon ziemlich viel über Gottes Eigenschaften. Darum kommt der David zum Schluss, gerade bei Vers 6, der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Und als ich den Psalm das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ein bisschen kritisch angeschaut, ist das denn wirklich so? Ist das immer so, dass Gott allen Unterdrückten hilft? Und dann musste ich sehen, okay, der Kontext da ist bezogen auf den Auszug von Ägypten und grosse Rettungstaten vollzubringen, wo er das Volk befreit hat vor dem Pharao, wo er es gemacht hat, dass sie durch das Schilfmeer haben können ziehen, das ägyptische Heer untergegangen ist. Das sind grosse Rettungstaten gewesen. Und es ist schon immer im Wesen von Gott gewesen, zum grosse Rettungstaten vollbringen. Und was das angeht, ist er ein Gott, der sich in die Karte schauen lässt. Als ich da so drüber nachgedacht habe und am Vorbereiten war und die Bibel ist vor mir gelegen, ich dachte, es ist schon gewaltig, dass sich Gott offenbart hat und wir so ein dickes Buch dürfen haben, wo so viel über ihn steht, über die Geschichte, die er mit den Menschen geschrieben hat. Es hätte einfach ein kleines Büchlein sein mit ein bisschen Theorie drin, mit ein bisschen Lebenspraxis, wie man es könnte umsetzen. Aber nein, die Bibel hat so viele Geschichten drin, wo die Menschen auch am Scheitern sind, die nichts beschönigen, wie beim David und dem Michael. Gott lässt sich in die Karten schauen. er gibt uns zu erkennen, wie er handelt. Und der David sagt in dem Psalm 103, blend es nochmal ein, bei Vers 6 und 7, sagt er, dass er besonders an Mose gezeigt hat, ja, was ist denn mein Weg? Wie soll er handeln? Besser gesagt, wie handelt Gott? Wie handelt Gott? Und das ist eine Anspielung auf die Offenbarung von Gott auf dem Berg Sinai. Gott hat ja die Israeliten gerade aus Ägypten, Israeliten aus Ägypten rausgeführt. Und was machen sie? Kaum ist der Mose auf dem Berg Sinai mit Gott am Reden. Geht nicht lang. Sie sagen, ja, ich glaube, es braucht ein goldiges Kalb als Ersatz. Oder? Die sind noch nicht mal fertig und die sind schon beim nächsten Götzendienst gelandet. Und Gott wird zornig. Die Bibel beschönigt es nicht. Gott wird zornig über die Untreue. Und der Mose hat vor Gott müssen einstehen fürs Volk. Er hat gesagt, nein, lass doch Gnade walten über dem Volk. Und Gott hat sich da durchringen lassen. Übrigens allgemein eine spannende Stelle. Es gibt ja noch andere Stellen, wo Leute mit Gott am Diskutieren sind und Gott sich von seinem ursprünglichen Plan abbringen lässt. Das jetzt einfach mal auch als Randbemerkung, wenn wir können ja auch mit Gott sprechen im Gebet. Also mich ermutigen zu stellen, wenn ich kann sehen, okay, Gott hat schon einen souveränen Plan, aber man kann mit ihm reden, er ist ein Gott vom Dialog. Und Mose hat, nachdem er für das Volk eingestanden ist, hat er ein Bitt an Gott. Und er sagt, lass mich deine Wege erkennen und lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was meint er damit? Er meint ganz buchstäblich, hey Gott, darf ich dich mal sehen in dem heiligen Moment auf dem Berg Sinai oben? Und jetzt die Bibelkenner unter uns, was sagt Gott, wo er an Mose vorbeizieht? Er darf ihm ja nachschauen, also er geht vorüber und der Mose darf nachschauen und Gott sagt etwas, verratet etwas über sein Wesen. Was sagt er? Bringen wir es zusammen, es sind ein paar Eigenschaften. Ja, genau. Es ist genau. Was haben wir noch für Eigenschaften? Vielleicht bin ich gerade im Unti-Modus, dass ich so viele Fragen stelle. Das kann auch sein. Der Herr, der Gott, der ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist das, was Gott an Mose gesagt hat, als er vorbeizogen ist. Ist dann noch weitergegangen, seit wo Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen und so weiter. Und jetzt, Surprise, Surprise. Was finden wir im Psalm 103, ab Vers 8? Wir merken, der David greift das auf, das Geschehnis auf dem Berg Sinai, wo Gott mit dem Mose geredet hat, wo er etwas über seine Eigenschaften erzählt hat. Bringt er das wieder und sagt ab Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Und dann tut er das ein bisschen ausweiten und sagt, nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen. Er greift die Selbstoffenbarung von Gott auf. Ist auch nicht der Einzige, das kommt an anderen Stellen in der Bibel auch vor. Aber wisst ihr was? Die Offenbarung von Gott, die hat etwas verändert. Wo der Mose mit Gott zusammen war und etwas über sein Wesen hat lernen, wo er Gott hat gesehen, dann ist er wieder vom Berg runter und sein Gesicht war hell. Das Volk, der Mose kaum anschauen konnte, hat sein Gesicht bedecken, weil es einfach nur so die Herrlichkeit von Gott wieder gespiegelt hat. So strahlend. Hey, und lass es mal einen Moment sacken. Die Worte, die wir jetzt gerade gelesen haben, die Selbstoffenbarung, ist ein Teil, warum der Mose so verändert von dem Berg runtergekommen ist, warum sein Gesicht geleuchtet hat von Gottes Herrlichkeit. Das hat einen Teil dazu beigetragen, die Selbstoffenbarung. Und die Worte, die sind geschmiedet worden, nicht in einem Kontext von einem Gott, der schon 50 Jahre lang super zufrieden ist mit seinem Volk, sondern für ein Volk, das erst gerade ein paar Minuten vorher ein goldiges Kalb gegossen hat. Und dann geht er an Mose vorbei und tut sich selber offenbaren als gnädiger Gott, als ein barmherziger Gott. Er hätte sie verlassen können, er hätte sie sicher auch dem Tod in der Wüste freigeben können. Ich meine, es waren so viele Leute zum Versorgen, die waren davon abhängig von dem Manna. Aber barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Und meine Frage an dich heute Morgen ist ein bisschen die Herausforderung. Lass es in deinem Glauben zu, alle Eigenschaften von Gott zu akzeptieren und zu erkennen. Wir haben ja manchmal ein bisschen Tendenz dazu oder so ein bisschen Gefahr, dass man so ein Bild von so einem glatt geschliffenen Gott hat, wo einfach so wahnsinnig fest lieb ist und hat mich so gern und er ist mein bester Freund und er versteht mich. Und obwohl das alles stimmt, ist es ein bisschen eine Verkürzung von dem, was Gott ist, von seinem ganzen Wesen. Darum ist es wichtig, Gott in der ganzen Bibel zu begegnen und nicht nur in kurzen Abschnitten, auch nicht nur im Neuen Testament, sondern eben gerade auch den Horizont zu erweitern und zu sagen, jetzt haben wir hier im Alten Testament einen Gott, der auch zornig sein kann, der nicht zufrieden ist mit seinem Volk, der einfach merkt, da steht etwas zwischen Mensch und Gott und es langt nicht und es braucht eine Lösung. Es gibt Gefahr, dass man Gott politisch korrekt macht und unpassende Eigenschaften weglässt. Aber Achtung, wenn ich bei Gott den Zorn weglasse, wie kann ich dann Gnade von Gott verstehen? Wenn ich bei Gott Heiligkeit weglasse, wie kann ich dann verstehen, was Sünde und Trennung zwischen Mensch und Gott bedeutet? Wenn ich bei Gott Gerechtigkeit und Strafe weglasse, wie kann ich Barmherzigkeit verstehen? Und ihr seht, ich könnte das jetzt noch weitermachen, es ergänzt sich. Und ich finde, es gewinnt so viel an mehr Reichtum, wenn man diese Eigenschaften, wenn man sich auf das einlädt und darum betet, sagt Gott, ich will dich versuchen zu verstehen, dich kennenzulernen, hilf mir, dass ich dich annehmen kann, auch dass du ein zorniger, dass du auch ein gerechter, ein heiliger, ein liebender Gott bist. Und ich finde, das macht das Evangelium, die gute Nachricht, so viel reichhaltiger. Wenn man weiss, was es gekostet hat, wenn man weiss, was die Konsequenzen gewesen sind, schon allein im Alten Testament, der Bruch. Heiligkeit und Unheiligkeit. Meine Dankbarkeit und Lobpreis kommen dann noch viel mehr von Herzen, wenn ich weiss, er könnte für immer anklagen. Sicher, Gott könnte für immer anklagen. Er könnte auch ewig zornig auf uns sein. Er könnte so Auge um Auge, Zahn um Zahn uns für jede einzelne Sünde bestrafen. Das könnte, das steht ihm zu. Er ist ein gerechter Gott. Aber er macht es eben nicht. Vers 10, er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, wenn du Zeitung liest oder News-App oder was auch immer und du liest von irgendeinem, sagen wir mal, einem berühmten Mensch, der einfach auch eine böse Person war. Wenn du darüber nachdenkst, wer könnte es sein in jüngster Zeit. Vor 2-3 Jahren haben ja die Amerikaner einen iranischen General mit einer Drohne ziemlich genau bereicht im Auto. Und von dem sagt man zumindest, dass er ein ziemlich berüchtigter Mensch war. Sagen wir mal, er war nicht so ein guter Mensch. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, der hat es verdient. Der hat sich aber auch wirklich verdient. Das war ein böser Mensch. Da gibt es so viele Leute, die unschuldig sterben, aber das ist mal einer, der hat es verdient. Und man könnte es jemand anders einfüllen, irgendeinen anderen Namen, der es vermeintlich verdient hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon gedacht. Mehr als einmal. Aber wenn du und ich würden bekommen, was wir verdient hätten aus der Sicht von Gott, einfach mit dem Aspekt von Heiligkeit, dem Aspekt von Gerechtigkeit, dann wäre es buchstäblich die Hölle, die absolute Trennung von Gott. Es wäre nichts Gutes, es wäre nichts Schönes. Und auch König David wäre dort gelandet, würde in der Hölle landen. Und das hat er gewusst. Aber er hat auch gewusst, ich habe es mit einem barmherzigen Gott zu tun. Und er tut das anhand von 3 Bildnissen illustrieren. Wir kommen langsam zum Globus. Im Vers 11 sagt er, denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, wie hoch ist eigentlich der Himmel über der Erde? Stefan, weißt du? Weißt du schon? Schätzfrage. Kann man das überhaupt beantworten? Ich habe es mal gegoogelt. Wie hoch ist der Himmel überhaupt der Erde? Wenn man davon ausgeht, dass nicht ein chinesischer Spionageballon einem auf der Mitte begegnet, wobei der gibt es nicht mehr inzwischen. Haben gestern runtergeholt, die Amerikaner. Wissenschaftlich könnte man jetzt da genau sein und sagen, ja, doch, man hat sich geeinigt, weit verbreitet ist die Ansicht, dass man die Linie zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum, das ist ja ein fließender Übergang, den zieht man etwa bei 100 Kilometer. Bei der sogenannten Karman-Linie. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Aber die Bibel meint natürlich nicht das. Nicht so pedantisch, Gottes Gnade geht 100 Kilometer und dann fängt halt der Weltraum an, ist halt blöd. Aber immerhin 100 Kilometer ist auch viel. Nein. Die Bibel meint natürlich nicht das, sondern eine unendliche Distanz vom Boden bis in die Unendlichkeit vom All. So gross ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Der zweite Teil vom Satz nicht vergessen. Gell? Die ihm in Ehrfurcht begegnen. Und dann das zweite Bildnis, für das brauche ich jetzt den. Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Jetzt ist es nicht mehr vertikal, also es geht nicht mehr vom Boden rauf, sondern in der Horizontale. Und jetzt bräuchte ich mal einen Freiwilligen. Das ist eine rhetorische Frage, ich suche nicht wirklich einen. Ich suche jemanden, der mir den Globus mal ganz nach Westen drehen kann. Ich komme nächsten Sonntag wieder. Ist das Westen? Ist ja gleich, ihr wisst, was ich meine. Und dann suche ich nächsten Sonntag, können wir dann noch einen suchen, der einen ganz nach Osten dreht. Und dann können sich die beiden dann mal treffen und darüber diskutieren, wie lange sie gedreht haben. Danke. Ich möchte mich ja nicht beschädigen, das ist Eigentum vom Schulhaus in Therwil. Die beiden die können sich dann darüber unterhalten, wie lange sie gedreht haben. Die können sich darüber unterhalten, dass sie noch endlos hätten können drehen und können dann auch sich darüber unterhalten, dass die ganze Distanz, die sie gedreht haben, würde nicht passen, um den Raum zu illustrieren, wie weit Gott unsere Vergehen von uns fortschafft. Man will das Ziel nie erreichen, man könnte unendlich drehen, der Westen ist unendlich weit vom Osten entfernt. So weit schafft er unsere Vergehen von uns weg. Und wenn du heute am Morgen daran zweifelst, dass es so ist, dass er auch gerade für dich gnädig ist, weil ich kenne die Gedanken, dass man sagt, ich weiß, Gott ist gnädig, ich weiß. Aber einmal jetzt passiert mir das Gleiche immer und immer wieder und der Geduldsfaden von Gott muss doch irgendwann mal fertig sein. Dann kannst du mal einen Globus suchen, mal ein bisschen nach Westen drehen und dir denken, mit jedem Drehen, es kommt nicht an das an, wie weit die Distanz ist, wie weit er unsere Vergehen von uns fortschafft. Und ich habe noch einen Bibelvers mitgebracht, einfach einen von meinen absoluten Lieblingsvers. 1. Johannes 3,20. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Rechnest du damit, dass Gott zu dir barmherziger ist als du zu dir selber? Das ist schon eine Aussage, oder? Gott ist barmherziger zu dir, als du selber je könntest sein. Oder in Wort vom Römerbrief ausgedrückt, nichts kann uns scheiden von der Liebe von Gott. Nicht der Tod, nicht das Leben, keine Macht, nicht Gegenwärtiges, nicht Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Absolut nichts. Wie gesagt, keine Behauptung von mir, sondern Römer 8, 38. Und das dritte und letzte Bildnis steht in Vers 13 und 14, wo es heisst, wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Und das ist so einer von diesen Versen, den ich erst so langsam anfange zu entdecken, halt durch sein eigenes Kind. Ja, was bedeutet das, wie ein Vater mit seinem Kind voller Güte begegnet? Zumindest meistens. Also wenn sie das Milchglas umschießt, wenn es Nacht. Mal einen kurzen Aussetzer mit der Güte, aber sonst. Und ich bin mir sicher, dass die Erkenntnis auch noch zunehmen wird. Aber es ist fast nicht in Wort zu fassen. Gerade wenn man auf Gott schaut, wie gross das Band muss sein zwischen Gott und Menschenkind. Zwischen Vater und Kind. Und auch wenn man mal hässig wird, man liebt sie doch über alles. Ich finde es immer so schwierig, zu erklären, warum das so ist. Warum kann man gleichzeitig manchmal extrem hässig sein und sagen, ah, das gibt's doch nicht. Und eine Sekunde später liebt sie über alles. Das bringt man fast nicht zusammen. Zum Erklären. Und das bin jetzt ich als unvollkommener, fehlerhafter Vater. Wie viel grösser muss die Liebe sein zwischen perfekter Gott und seiner vollkommenen Liebe? Und ich finde es auch so tröstlich. Er hat keine Illusionen, was uns angeht. Er weiß ja, wer wir sind. Er weiß, wir sind Geschöpfe, die aus Staub gebildet worden sind. Ich muss keine hohen Erwartungen erfüllen. Ich muss nicht Gott mit irgendwie etwas täuschen. Er kennt das Innerste vom Herzen, er weiß, wo ich herkomme. Er weiß, ich weiß, dass ich die perfekten Standards, die Gott eigentlich hat und Gott eigentlich verdient hat, niemals erreichen kann. Er ist ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott, ein treuer Gott. So treu, dass er einen Bund geschlossen hat am Sinai, obwohl sie das goldene Kalb gerade geschmiedet haben. Und wir feiern nachher das Abendmahl, wo Jesus gesagt hat, das ist der neue Bund mit meinem Blut. Gott hat durch das vergossene Blut von Jesus einen neuen Bund mit uns geschlossen und er bietet Vergebung an. Wieder neu. Nicht durchs Befolgen von einem Gesetzesbüchli, sondern durchs Annehmen und durchs Vertrauen darauf. Eben Glauben und Vertrauen ist etwas das Gleiche, dass er schon alles vollbracht hat. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Vergeht zu werden ist befreiend. Also ich geniesse jedes Abendmahl so sehr, obwohl ich es schon oft gefeiert, ich bin mir schon oft vor dem Kreuz bewusst worden, was es bedeutet. Und es ist so gut, dass wir das regelmäßig machen sollen. Es ist auch eine Anweisung, dass wir es regelmäßig machen sollen. Die Vergebung in Anspruch zu nehmen. David hat Gott für das loben. Er hat sich auf die Treue von Gott verlassen, obwohl er so vieles auch, ja, Fehler gemacht hat. Und darum kann er voller Freude singen in dem Psalm 103. Ich nehme ein paar Verse zusammen. Lobe den Herrn, meine Seele. Du hast meine Sünde weggenommen, so weit wie der Osten vom Westen weg ist. Du bist reich an Gnade. Ich will nie vergessen, was er mir Gutes getan hat. Und dann hört der Psalm nochmal mit mehrmals. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, auf. Und das wünsche ich euch jetzt einfach auch nachher für das Abendmahl, für die Woche, wo ihr dann mit reingeht, dass ihr all die Aspekte, die Eigenschaften, obwohl ihr es vielleicht schon häufiger gehört habt, wünsche ich euch, dass ihr das tiefer entdecken dürft und Gott versuchen, in seiner ganzen Breite und Höhe von Komplexität wahrzunehmen. Ich wollte noch beten. Ja, Herr, danke, dass du seit dem Anfang der Menschheit ein Weg gegangen bist mit uns Menschen. Dass du Geschichte geschrieben hast, dass du ein Gott bist, der treu ist, der Bund schließt mit Abraham, mit Mose, mit uns. Und danke, dass das für ewig gelten darf, dass wir das annehmen dürfen und dass wir im Abendmahl auch an das denken können und die Vergebung einfach annehmen. Und du siehst, es geht uns so ring, dass wir irgendwie uns etwas einbilden auf das, was wir machen. Dass es sich einschleicht, dass wir uns doch ein bisschen etwas daran verdienen wollen. Und manchmal ist es gut, dass du uns an den Punkt führst, wo wir wieder sehen dürfen, nein, es ist alles dein Verdienst. Wir dürfen glauben, wir dürfen vertrauen. Und du siehst, dass wir da jeden Tag herausgefordert sind. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, jetzt heute am Nachmittag, am Abend, in der neuen Woche und darüber hinaus. Uns einfach begleitest, wie du das Volk Israel begleitet hast, wie du die Christenheit seit 2000 Jahren begleitest. Dass du uns hilfst, dass du barmherzig mit uns bist, gnädig und treu. Und danke, dass du ein liebender Gott bist, wo wir uns nicht Sorgen machen müssen, dass du uns jetzt gerade mit einem Blitz erschlägst, weil es fast zum Überlaufen gebracht worden ist. Du bist ein Gott, der gern vergibt. Amen.